Das Thema dieser Predigt heißt: Verliebt in einen Unsichtbaren oder Glaube ist wie Straßenbahnfahren. Okay, der Titel klingt etwas unseriös, aber Sie werden in einigen Minuten verstehen, was es mit der Straßenbahn und mit dem Glauben so auf sich hat. Aber zuerst einmal der Predigttext aus 2. Korinther 4, 16 bis 18. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ach, ich habe vergessen, ist das die Kinder im Kindergottesdienst? Aber es hat funktioniert. Sorry. Ihr Lieben, wir leben in einem Teil der Welt, wo die Menschen von einer radikalen Diesseitigkeit geprägt sind. Das drückt sich in dem Glaubensbekenntnis aus: Ich glaube nur, was ich sehe. Das Ganze ist auch zusammengefasst in dem Wort Materialismus. Das heißt, der Materialismus sagt, es gibt nur diese Welt, es gibt nur das, was man sehen, messen, wägen, anfassen, beweisen kann. Weltweit gesehen huldigen etwa 4% der Menschheit diesem reduktionistischen Wirklichkeitsverständnis. Nur 4%. Ein amerikanisches Wissenschaftsmagazin hat dieses reduzierte Wirklichkeitsverständnis so zusammengefasst: No heaven, no hell, just science. Kein Himmel, keine Hölle, nur Wissenschaft. Das ist ein einstöckiges Weltbild, also wie ein einstöckiges Haus, da gibt es keinen Keller und da gibt es auch keinen Boden. Kein Himmel, keine Hölle, keine Engel, kein Jenseits, keine unsterbliche Seele, nur Materie und der Mensch ist nur sich hochentwickelte und ihrer selbst bewusst gewordene Materie. Und so haben sich viele unserer Zeitgenossen, gerade in unserer Kultur, und die meisten Menschen mit diesem Weltbild leben ja hier, in dieser Gegend, sie haben sich in einer reinen Diesseitigkeit eingerichtet und für sie ist eine spirituelle Welt nicht denkbar und nicht vorstellbar. Andersherum gehen 96% der Menschheit davon aus, dass es eine doppelte Wirklichkeit gibt. Eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Eine wirkliche Welt, die man beweisen und erforschen kann, und die Wirklichkeit des Jenseits. Philosophisch ausgedrückt Immanenz und Transzendenz. Die Engländer, die haben es da schon ein bisschen einfacher, die Amerikaner auch. Die haben nämlich für Himmel zwei Worte. Einmal Sky. Sky ist der sichtbare Himmel, den kann man auch erforschen. Und dann Heaven. Heaven, das ist der Himmel, wo es himmlisch ist. Der andere Himmel, der nicht in dieser Welt ist, aber doch irgendwie Teil der Wirklichkeit. Die Religionssoziologen sprechen von einer Verdopplung der Wirklichkeit und dies ist eine Voraussetzung für alle Religiosität. Mit der sichtbaren Welt, da tun wir uns nicht so schwer. Die versuchen wir zu erforschen, zu beweisen. Einmal die kleine Welt, die Welt der kleinen Bausteine, die Atome, und da gibt es direkt einen Forschungszweig, die Nanotechnologie, die versucht, das verwertbar zu machen für den Menschen. Und im Großen das Universum. Das Universum, kennen Sie die Größe des Universums? Ist auch völlig egal, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Das sind 93 Milliarden Lichtjahre. Das heißt, das Licht braucht von einem zum anderen Ende 93 Milliarden Jahre. Einem wird schwindlig dabei. Die Kosmologen, die erforschen das. Zur sichtbaren Welt gehört auch die Biologie, die gesellschaftlichen Institutionen, die Kultur und so weiter. Und die sichtbare Welt hat ein Merkmal. Nämlich, sie ist dem Tode geweiht, sie wird vergehen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Auch wissenschaftlich. Das Christentum geht ganz selbstverständlich aus von der Existenz dieser sichtbaren und dieser unsichtbaren Welt. Das macht überhaupt keinen Sinn, der Glaube, wenn man nur in der reinen Diesseitigkeit denken und leben kann. Alleine schon Weihnachten. Ich meine, was heißt denn Weihnachten? Gott kommt aus der Unsichtbarkeit, wird ein Kind, begegnet uns auf Augenhöhe, entäußerte sich selbst, wie es so schön heißt, wird einer von uns, um uns die Liebe Gottes zu zeigen. Was ist Weihnachten ohne die unsichtbare Wirklichkeit? Ach, nettes Geburtsfest. Was an Jesus geschehen ist, auch Ostern, was an Jesus geschehen ist, ist der Anbruch einer neuen Wirklichkeit. Seit Ostern ist diese neue Wirklichkeit unsichtbar vorhanden. Sie ist nicht beweisbar, aber erfahrbar und enorm faszinierend. Auch unser Wochenspruch handelt davon. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Diese neue Welt, diese neue Zeit, wo Menschen Zugang haben zur Liebe Gottes durch Jesus Christus und zur Kraft Gottes durch Jesus Christus. Diese neue Welt beginnt hier und jetzt. Sie ereignet sich in der alten Welt. Wo ist diese Welt? Diese unsichtbare Welt, die wir nicht sehen können, aber die das Leben verändert, wo Menschen sich auf diese Wirklichkeit einlassen. Paulus schreibt, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Merken Sie einfach, was das für ein irrer Satz ist. Wir sehen auf das Unsichtbare. Wie das? Wie kann man etwas, was nicht sichtbar ist, sehen? Das klingt erstmal wie ein Theologentrick. Wie kann man auf das Unsichtbare sehen? Vielleicht fällt einigen von Ihnen dieser wunderbare Satz ein aus dem Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Was für ein fantastischer Satz. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Es gibt also eine Wahrnehmungsbegabung des Herzens, eine Konzentration auf etwas, das da ist, aber das anders ist und das man nicht einfach sehen kann. Paulus, der Autor dieser Zeilen unseres Predigtextes, war mit dieser Welt vertraut. Von dort nahm er seine Maßstäbe, seine Kraft. Diese Welt inspirierte ihn. Daraus lebte er und so bewältigte er sein Leben. Und sein Leben war wirklich ein hartes, ein schweres Leben. Er wurde oft gefoltert, ist viel gereist, war in Gefahr. Tagsüber hat er Gemeinden gebaut, viele missionarische Gespräche geführt. Nachts hat er gearbeitet als Zeltmacher, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Ich frage mich, wann hat der Typ überhaupt geschlafen? Und er hat viel gehungert, er ist mehrmals gesteinigt worden, er war schiffbrüchig, er war im Gefängnis, lange Zeit gefangen, man hat ihn gegeißelt. Er war immer mit einem Bein im Tod. Und wenn man sich mit seinem Leben befasst, fragt man sich, wie hat er das gepackt? Die Antwort, er lebte aus dieser Quelle. Er lebte aus dieser unsichtbaren Welt. Er wusste, wie man zu dieser unsichtbaren Welt Kontakt aufnimmt, wie man ihr begegnet. Ich denke mal, die intensivste Form, diese Welt zu erfahren, ist das Gebet. Ich meine das Gebet nicht als langweiliges Ritual, so stilles Gebet bis 15, sondern ich meine Gebet als eine Begegnung des Herzens mit dem Auferstandenen. Paulus lebte in Konzentration auf Jesus. Das war sein Geheimnis. Das war seine Kraftquelle, seine Inspiration. Das ist eigentlich wie Straßenbahn. Damit wir das verstehen, ich habe keine Kosten gescheut, sondern ich habe extra für diese Predigt eine Straßenbahn gekauft. Ja. So eine Straßenbahn fährt aus einer Kraft, die nicht in ihr ist. Irgendwo befindet sich ein Kraftwerk und dort wird eine unglaubliche Menge von Energie erzeugt. Und da gibt es in der Stadt so Leitungen, wo diese Energie irgendwie anliegt. Und was muss die Straßenbahn machen? Die muss nämlich etwas machen, die Straßenbahn. Die hat da so einen Bügel. Ich habe extra aufgepasst, dass ich eine mit einem Bügel kriege. Und diesen Bügel muss sie ausfahren, also so hochklappen. Und wenn der Bügel hochgeklappt ist, bekommt er Kontakt mit dem Kraftwerk. Das ist es, er bekommt Kontakt mit dem Kraftwerk. Ich habe mir gedacht, Mensch, das ist eigentlich ein fantastisches Gleichnis, um zu erklären, was Glaube eigentlich ist. Glaube heißt nicht, dass ich lauter komische oder komplizierte religiöse Theorien glauben muss, sondern Glaube heißt, dass ich mich nach Gott ausstrecke. Dass ich mich nach seiner Kraft, nach seiner Liebe, nach seiner Ermutigung ausstrecke. Das ist Glaube. Ja, sozusagen, unser Herz hat so einen Bügel, dass wir den Bügel hin. Und es gibt da eine Stelle, wo die Kraft, die Liebe, die Erlösung Gottes anliegt. Das ist Jesus Christus. Und dort müssen wir den Bügel unseres Glaubens hinstrecken. Unsere Frage ist nun, was bringt das mir? So fragen wir ja immer. Was habe ich davon? Was hat das mit mir zu tun? Zwei Punkte, die mir in unserem Predigttext besonders aufgefallen sind. Erstens, Ermutigung. Der Predigttext beginnt mit der Zeile, darum werden wir nicht müde. Die Kräfte der Ermutigung nagen an unsere Seele. Wir sind umgeben davon. Oft weht uns ein rauer Wind entgegen. Wenn etwas nicht klappt, wenn alles schief geht, wenn uns jemand schlecht macht, wenn der Chef uns zur Sau macht, wenn wir gescheitert sind, wenn eine Beziehung zerbrochen ist, wenn wir eine Prüfung verdorben haben, wenn uns andere nicht anerkennen und schlecht machen. Wir brauchen Ermutigung. Oder wenn wir von Menschen umgeben sind mit Problemen, die uns runterziehen. Manchmal geht es uns so nach dem Motto, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Und dann drohen wir, entmutigt zu werden, zu resignieren, aufzugeben. Paulus hatte 1000 Gründe aufzugeben, zu sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust, mir reicht's. Aber er lebte aus dieser Quelle. Die Bügel seines Glaubens waren oben. Und die Auferstehungskraft, seine Liebe, seine Ermutigung floss in sein Leben und von dort aus in die Welt. Die Kraft Gottes brachte ihn wieder hoch. Die ermutigte ihn. Die zweite Wirkung, Erneuerung des Lebens. Der Apostel schreibt, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Die meisten von uns, also zumindest die über 25 sind, die merken, dass der Körper verfällt. Man sagt so, ab 25 geht es nur noch bergab, körperlich gesehen. Und manchmal genügt ein Besuch beim Zahnarzt, um daran erinnert zu werden, dass die Kräfte der Zerstörung ihr destruktives Werk tun. Aber mitten in diesem Verfall wird unser innerer Mensch erneuert. Dort tankte Paulus auf. Es ist die Kraft Gottes, die ihn jung hielt, lebendig, kreativ, die ihn immer wieder erneuert und die auch uns jung, lebendig, kreativ halten will und immer wieder neu machen will, dass die Mächte der Entmutigung und der Resignation nicht uns beherrschen und wir irgendwann griesgrämige, kraftlose Alte werden. Wir brauchen diese neue Zufuhr an Kraft immer neu. Denn der Auferstandene lebt. Er ist uns zugewandt. Man kann seine Liebe und seine Kraft erfahren. Ich möchte schließen mit einem erstaunlichen Text, wo es noch einmal um das Sehen geht. Das Sehen mit den Augen des Herzens. Und zwar ist das ein Text aus der Popmusik. Und zwar von Xavier Naidoo. Xavier Naidoo ist Katholik und hatte während seiner Zeit als Zivildienstleistender eine sehr intensive Gottesbegegnung, eine Zeit, wo er sehr viel gebetet hat. Und da hat er einen Text geschrieben, den er später zu einem Song gemacht hat und der auf seinem ersten Album, was ich immer noch finde, dass das Beste ist, auf seinem ersten Album drauf ist. Er heißt »Ich kann dich sehen«. Ich kann dich sehen, ich sehe dich, wie du bist, sehe durch dich, was in mir ist. Du bist wunderbar, unbeschreiblich nah, immer für mich da, während andere sich verschließen und dich nicht mehr sehen, können selbst Tränen, die bei mir fließen, mir mein Bild von dir nicht nehmen. Ohne weiterhin Kontakt zu dir zu haben, wäre es dunkel an helllichten Tagen, doch Tag aus und Tag ein bist du bei mir und somit mein drittes Augenlicht, mein Land in Sicht. Dafür liebe ich dich. Du hilfst mir, mich zu wehren, bist meine stille Retterin. Ich schwöre, ich werde dich ehren, indem ich dein Bild auf Blätter bringe. Denn du öffnest mir Türen, die geschlossen zu sein scheinen. Bist perfekt wie ein Kreis und kannst mir meine Fehler doch verzeihen und gedeihen meine Pläne hier nicht, komme ich heim, schließe mich ein und widme mich meinem dritten Augenlicht, mein Land in Sicht, dafür liebe ich dich. Du siehst, was ist und was war, wohl auch, was vor uns liegt und alles gar so klar. Wie ich dich jetzt sehe, tut es nicht mehr weh, wenn ich weitergehe, wirst du mich leiten, mich begleiten wie ein schützendes Schild, dass es für die, die gegen mich streiten, zu überwinden gilt. Du kannst mich sehen, mich verstehen, und wenn raue Winde wehen, werde ich dich suchen. Ich werde dich rufen auf höheren Stufen, die sie nicht erklimmen können. Habe ich und nur für mich mein drittes Augenlicht, mein Land in Sicht. Dafür liebe ich dich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus.